Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von In bester Verfassung mit meiner Wenigkeit Ralf Janik aus Wien und
Moritz Moser aus Feldkirch.
Moritz, wir haben uns zusammengefunden, weil es ein Thema gibt, an dem wir nicht vorbei können und auch nicht vorbei wollen. Österreich hat allem Anschein nach, es ist Sonntag, der 2. März 2025 und die NEOS haben mit um die 94% bei ihrer Mitgliederversammlung dafür gestimmt, in die Regierung zu gehen. Und damit haben wir zum ersten Mal in der Geschichte Österreichs eine aus mehr als zwei Parteien bestehende Regierung.
Erstmal seit der Zweiten Republik zumindest. Weil ich müsste jetzt nachschauen, aber ich bin mir ziemlich sicher, in der Ersten Republik hat es doch schon auch, nein, eigentlich in der Zweiten Republik auch nicht, weil wenn wir die Koalition mit der KPÖ, die Konzentrationsregierung, nehmen, die es ja nach 45 auch nach der Staatsregierung Renner noch eine Zeit lang gegeben hat, dann ist es eigentlich nicht einmal die erste Dreierkoalition der Zweiten Republik. Aber so genau nimmt man das heutzutage ja nicht mehr. Und in der Ersten Republik hat es mit den Großdeutschen auch einmal eine Dreierkoalition gegeben, also ja. Aber es war schon lang nicht mehr, sagen wir es so.
Das ist auch immer, wenn ich Texte schreibe, denke ich mir immer, am besten nicht so Sätze wie das erste Mal. Weil dann kommt immer irgendwer und sagt, na eigentlich.
Ja, der irgendwer bin ich.
und genauso vermeide ich auch so Sätze wie, na immer die Superlative. Weil da weiß man nie, ob es nicht, oder wenn man so sagt, sowas wie der Ursprung. Weil Ursprünge gibt es immer ganz viele, also es gibt nicht immer den Ursprung, ich schreibe ganz oft dann, ein früher Ursprung oder der Zentrale vielleicht oder ein Zentraler, aber nie die bestimmten Artikel, das ist immer ganz gefährlich. Jetzt würde ich den Renner, wenn er da wäre, fragen, ob das jetzt das Ende der Zweiten Republik ist, weil sein Buch heißt ja die letzten, ich glaube, waren es Jahre der Zweiten Republik. Jetzt drängt sich natürlich die Frage auf, ist das das Ende der Zweiten Republik, dass wir eben mit Schwarz-Rot und dann phasenweise Schwarz-Blau und jetzt hätten wir fast Blau-Schwarz gehabt, also zum ersten Mal einen FPÖ-Kanzler. Jetzt haben wir zum ersten Mal eine aus drei Parteien bestehende Regierung, obwohl sich ja eine große Koalition knapp, aber doch ausgegangen wäre.
Ja, ich weiß nicht, ob man das noch eine große Koalition nennen kann, aber ja, es wäre sich noch ausgegangen. Und wenn du den Renner fragst, das ist sicher das Ende der Zweiten Republik, weil dann kann er noch ein Buch schreiben.
Jetzt ist die Frage für mich, kann sowas denn funktionieren? Weil wir haben ja in der Financial Times war eine super Grafik, das Phänomen, dass das Regieren heutzutage zu einem Malus geworden ist, also zu was Schlechtem. Und dass wir im letzten Jahr, und der Trend hat sich ja in Deutschland auch noch einmal bestätigt, das erste Mal, wiederum, da könnte man jetzt sagen, in welcher Geschichte, aber jedenfalls dieses Phänomen gehabt haben, dass in allen westlichen Demokratien, in denen es Wahlen gegeben hat, die bestehende Regierung bzw. die Parteien, die diese Regierung gestellt haben, verloren haben an Stimmen. Also es ist heutzutage nichts Gutes zu regieren, zumindest wenn man auf die eigenen Popularitätswerte achtet.
Kann passieren.
Jetzt kann ich dir einfach nur sagen, wo ist dein kluger Kommentar?
Dazu habe ich keinen. Also natürlich, regieren ist schon immer natürlich eine Hypothek gewesen, weil man da viel näher an der Realität arbeitet als in der Opposition, das muss man halt fairerweise auch dazu sagen. Und in einer Zeit, in der sehr viel Kritisches sehr schnell berichtet und sehr schnell geglaubt wird, auch wenn es nicht immer stimmt, ist natürlich derjenige, der an der Regierung ist, gefühlt an allem schuld, auch wenn das Frühstücksei nicht geschmeckt hat. Insofern wundert es mir jetzt nicht.
Ich habe jetzt auch extra nachgeschaut bei den Regierungen seit 1945 auf dem Wikipedia-Eintrag. Wir haben eben ganz am Anfang, so steht es halt da, Koalition-Parteien, ÖVP, SPÖ, KPÖ, zweimal. Jetzt nicht sonderlich lang, aber die erste 237 Tage, 0,65 Jahre und dann die zweite eben, das Kabinett bzw. die Regierung Figel I, waren ja doch 1419 Tage bzw. 3,89 Jahre und die hat eben aus ÖVP, SPÖ und KPÖ bestanden. Also wenn man es ganz streng nimmt, ist es nicht das erste Mal in der Zweiten Republik, dass eine Regierung aus zwei Parteien besteht.
Aber es ist das erste Mal in der Zweiten Republik, dass SPÖ und ÖVP nicht mit einer dritten Partei koalieren. Das ist nicht die KPÖ. Das wird die NEOS freuen.
Ja, aber was zumindest zu der Renner-These passt, ist, dass wir merken, dass die Regierungszusammensetzungen fluider geworden sind und flexibler geworden sind. Wir hatten jetzt bis vor kurzem, beziehungsweise bis formal gesehen heute, die Grünen in der Regierung zum ersten Mal in ihrer Parteiengeschichte und jetzt haben wir die NEOS zum ersten Mal in der Regierung, zum ersten Mal in ihrer Parteiengeschichte. Also da verändert sich schon was. Nicht nur, dass der Wähler flexibler geworden ist, sondern auch die Parteien, die sagen, sie wollen eine Regierung bilden, flexibler in ihrer Wahl geworden sind.
Ja.
Und jetzt denke ich mir, wenn man nostalgisch veranlagt ist, war das eigentlich wirklich so schlecht, wenn sich ÖVP und SPÖ das Land aufteilen und alles war stabiler und man hat gewusst, von wem man was bekommt und das war jetzt vielleicht nicht die großen Reformwürfe, aber gleichzeitig war die Welt, aber es ist halt immer die Frage, wenn man, ich glaube, der neue Kanzler, Herr Stocker, hat es eh gesagt, mit diesem Bild, wenn man das Buch von hinten liest. Ich weiß nicht, ob es damals wirklich so stabil war, wie es heute wirkt, aber aus heutiger Sicht denke ich mir, das war ja wirklich ein Hort der Ruhe. Man hat gewusst, entweder die ÖVP stellt den Kanzler oder die SPÖ und sie raufen sich zusammen und es gibt die Sozialpartnerschaft und alles ist stabil und ruhig. Und ich persönlich wünsche mir im Moment mehr Ruhe.
Ich glaube, viele Leute wünschen sich, glaube ich, Ruhe, aber Ruhe an sich ist ja kein politischer Wert. Und sich jetzt die große Koalition der alten Zeit zurückzuwünschen, wo man sich das ganze Land untereinander filetiert hat und jeder, der kein Parteibuch hatte oder das Falsche, auch als Nobelpreisträger höchstens einen Hausmeisterposten bekommen hat, ist für mich jetzt keine wünschenswerte Alternative. Aber das ist halt immer so, es wird die gute alte Zeit, sobald man dann halt irgendwie vergessen hat, wie es wirklich war. Ich war letztens auf einer Geburtstagsfeier vom Stiefvater eines lieben Freundes von mir und habe mich da mit mehreren Leuten unterhalten, weil ja viele Kinder herum waren und die haben alle gesagt, ja, naja, das ist, man erinnert sich dann immer nur an die guten Sachen mit den Kindern. Und das stimmt tatsächlich, weil, wenn man jetzt mit älteren Müttern und Vätern spricht, dann war immer alles super toll. Und die Zeit, wo sich das Kind bis aufs Kreuz angeschissen hat oder Fieber hatte, Tage und Nächte lang, das ist dann irgendwie verklärt oder kaum mehr erinnerlich. Und ungefähr so ist es wahrscheinlich mit Regierungen auch. Und irgendwann wird alles die gute alte Zeit. Und man hat dann ein liebes Lächeln im Gesicht, wenn man an den Jörg Haider zurückdrängt und seine Kapriolen und Possen, die er so gemacht hat. Aber zum Zeitpunkt, als es dann halt so war, war es nicht immer für alles sehr angenehm.
Aber Jörg Haider hat ja genau damit reüssiert zu sagen, das ist alles Stillstand und die teilen sich das auf und es braucht was Neues. Also eben mit dem eigentlich, was man aus heutiger Sicht als Anti-Elite bzw. Anti-Mainstream bezeichnen würde, ist er ja groß geworden. Und im heutigen Sinne denke ich mir, interessant, dass das funktioniert hat, weil damals war es ja trotzdem nicht so unruhig wie heute und trotzdem hat man die Leute aufkanzeln können.
Du darfst ja nicht vergessen, wie das wirklich war damals. Also man sagt immer, die FPÖ ist wirklich gut darin, den Finger in die Wunde zu legen. Und der Haider hat das schon verstanden. Wenn man mal Politikerpensionen alt googelt, dann weiß man, wovon man spricht. Und die hat der Haider persönlich umgebracht und ich glaube, das war jetzt keine der schlechteren Dinge, die er getan hat. Also da hat es schon Auswüchse dieses Zwei-Parteien-Regimes gegeben, die in Richtung Bedienungsrepublik gegangen sind. Und da hat die FPÖ natürlich eingehakt. Davor hat es halt einfach eine FPÖ-Kleinpartei gegeben, die halt ein gewisses Segment an Menschen bedient hat, die jetzt zynisch gesagt in Nürnberg davongekommen sind. Und dieses Wählersegment hat der Haider halt erweitert, indem er Dinge angesprochen hat, die er nicht so gut gefunden hat und die dann halt auch die Leute zum Nachdenken gebracht haben. Und man muss auch sagen, die sehr nachhaltig die Politik der weiteren Jahre bestimmt hat. Oder sei es jetzt Zugang zur Staatsbürgerschaft, sei es Umgang mit Flüchtlingen, sei es aber eben auch Umgang mit Privilegien etc. etc. Und darf man natürlich dann auch nicht vergessen, wie der Haider dann in Kärnten regiert hat und wie feudalistisch da dann Geld an alte Frauen ausgeteilt worden sind, die in der Schlange gestanden sind. Aber das war halt die andere Seite der Medaille.
Ja, so gesehen ist der Haider ja eigentlich ein Beweis dafür, dass es gar nicht so sehr geht darum, was die Leute agitiert, sondern dass irgendwas immer aufregt und mit irgendwas kann man immer gute Oppositionsarbeit machen.
Ja, ob das dann gute Oppositionsarbeit ist, ist dahingestellt, aber
gewinnbringender für die eigene Partei im Sinne von mehr Wählerstimmen.
Ja, das ist aus der Sicht der eigenen Partei natürlich gut. Die Frage ist, ist es aus der Sicht der Gesamtgesellschaft gut? Aber ich sage, eine gute Opposition unter Anführungszeichen bewegt halt auch was nicht nur gut für sie selber ist, aber das ist wahrscheinlich ein naiver Glaube meinerseits.
Vielleicht ist das jetzt der Punkt, wo wir weniger über Jörg Haider und mehr über die Jetztzeit sprechen. Hast du dir dieses anvisierte Regierungsprogramm angesehen?
Ja, also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich habe alle 211 Seiten sind es, glaube ich, gelesen, aber ich habe es mal in den Punkten, die mich interessieren, schon angeschaut. Ja.
Das habe ich nämlich auch gemacht. Ich habe zum Beispiel Steuerung F und Neutralität gesucht, weil ich mir dachte, ich möchte wissen, was dazu drinnen steht, aber ich habe mir auch nicht das Dokument von vorne bis hinten durchgelesen, vor allem weil, und das ist die erste Frage, die ich dir stellen muss, man sich ja doch auch fragen darf, wie viel so ein Regierungsprogramm denn wirklich wert ist. Was sagst du denn im Hinblick auf die jüngere Vergangenheit? Ist da viel übrig geblieben von den Regierungsprogrammen? Ich meine, Schwarz-Grün hat es insofern schwer, okay, da war halt mal eben eine Pandemie und dann auch noch der größte Angriffskrieg auf europäischem Boden seit 1945. Aber ganz allgemein, wie viel ist denn sowas eigentlich wert?
Ja, das kann man sich wirklich fragen, denn es wird nicht alles umgesetzt und nicht alles, was umgesetzt wird, ist auch verfassungskonform. Also da kann man sowohl an den eigenen Ansprüchen als auch am Verfassungsgerichtshof scheitern mit so einem Regierungsprogramm. Und deshalb ist es in der Bewertung im Nachhinein immer einfacher zu sagen, was hat der Regierung zustande gebracht und was nicht. Es stehen jetzt viele spannende Dinge drin, manche wie so oft eben nur angerissen und nicht wirklich konkret. Man kann auch nicht verlangen, dass die jetzt in 2 Wochen ganze Gesetzespakete ausarbeiten oder so anreißen, dass man dann eigentlich nicht mehr viel machen muss. Natürlich gibt es dann auch noch Verhandlungsprozesse im Nachgang. Aber was dann am Ende wirklich beschlossen wird, das hängt auch davon ab, wie die Spitzen dieser 3 Parteien miteinander zusammenarbeiten können, welche Forderungen sie aneinander stellen, auch was passiert in den nächsten Jahren, weil du sagst ja richtig, mit der Pandemie und dem Krieg in der Ukraine hat jetzt niemand so wirklich gerechnet und solche Dinge können halt laufend passieren und dann muss man sich halt einfach auch anpassen und es kann auch keiner jemandem einen Vorwurf machen, dass er, wenn solche Großlagen hereinkommen, sich dann nicht auf die Reform des Landwirtschaftsförderungswesens konzentriert, sondern halt was anderes macht.
Du hast vorhin gesagt, du hast dir die Sachen angesehen, die dich interessiert haben. Welche sind denn das?
Ja, ich interessiere mich immer für innere Sicherheit. Das ist eigentlich ja überschaubar spannend. Sie haben angekündigt, dass die Kapazitäten der Gefängnisse ausgebaut werden sollen, aber auch nicht gesagt, wie und wo. Aber das ist zumindest ein Plan, den die letzten 5 Bundesregierungen auch verfolgt haben und dann halt, ja. Also ich kann mich erinnern, wir haben ein landesgerichtliches Gefangenenhaus in Feldkirch, das ständig überbelegt ist und von dem, glaube ich, seit 15 Jahren versprochen wird, dass es umgebaut, ausgebaut und renoviert wird. Und jetzt haben die Grünen irgendeine neue Zwischendecke eingezogen oder so irgendwas, aber nicht wirklich was Ernsthaftes. Also auch da ist halt natürlich viel Luft drinnen und so wie das Budget jetzt ausschaut, würde es mich nicht wundern, wenn wir dann in 5 Jahren im nächsten Regierungsprogramm auch wieder lesen, dass die Kapazitäten der landesgerichtlichen Gefangenenhäuser und der anderen Justizanstalten ausgebaut werden sollen. Solche Punkte, ja. Ansonsten ist erstaunlich viel von dem drinnen, was in den anderen beiden Entwürfen schon war. Finde es ehrlich gesagt schon bemerkenswert, dass man sich auf einige Dinge dann einigen hat können, wo wirklich jeder gesichtswarnd außerkommt aus dieser Geschichte, dass die ÖVP die Vermögenssteuer verhindert hat, aber sich eben zur Bankenabgabe bekannt hat, weil die Blauen sie da offensichtlich auch gedrängt haben und dann haben sie es halt den Roten gegeben, dass die SPÖ aber dafür diesen Mietdeckel durchbracht hat. Ich meine, das kann man jetzt alles gut oder schlecht finden, aber ich finde halt, das ist etwas, wo die SPÖ sich jetzt hinstellen kann und glaubwürdig ihren Wählerinnen und Wählern sagen kann, hey, das ist ein Kernanliegen von uns und das wird auch niemand bestreiten und das haben wir geschafft. Dass die SPÖ das Finanzministerium zugekriegt hat, ich meine, es wäre auch wirklich schwer zu argumentieren gewesen, dass die ÖVP bei der Stärke, die sie jetzt hat, das Kanzleramt, das Innenministerium und das Finanzministerium behält. Ich glaube ihr schon, dass sie es gerne gewollt hätte, aber das wäre halt wirklich, hätte einer Flexibilität gusenbauerschen Ausmaßes seitens der SPÖ gebraucht, um das hinzunehmen. Insofern kann man das dem Babler und der SPÖ doch auch zugute halten, dass sie das Finanzministerium zurückgeholt haben. Die NEOS haben ihren Deregulierungsstaatssekretär, auch wenn sie nicht im Wirtschaftsministerium unterbracht haben, weil den dort keiner aushält. Aber ich bin auch gespannt, was da rauskommt. Da kann auch viel Spannendes passieren, sagen wir es mal so. Ich weiß nicht, wie die Verhandlungen da gelaufen sind, dass die Europa-Agenten aus dem Außenministerium weggegangen sind. Das Außenministerium ist halt doch, ohne despektierlich sein zu wollen, der Briefkasten der Republik ohne EU-Koordination. Aber ich bin gespannt, wie man das mit Leben erfüllt. Österreich hat eh viel zu lange keine Außenpolitik gehabt. Vielleicht ändert sich da ja auch was. Und die ÖVP hat doch sehr viel gehalten für das, was sie an Stimmenanteilen eigentlich verloren hat. Wobei ich überrascht bin, dass es eigentlich personell dort kaum Veränderungen gibt. Aber gut, man wird sich schon was gedacht haben dabei oder vielleicht hat man auch keinen gefunden, der sich's antun wollte, anstattdessen. Ja, inhaltlich ist für die ÖVP, glaube ich, auch viel drinnen, gerade der ganze Sicherheitsbereich, den man ansonsten, wenn die FPÖ jetzt den Kanzler gestellt hätte, eher ihr zugeschrieben hätte. Das kann die ÖVP natürlich für sich beanspruchen, da die Partei für die innere Sicherheit zu sein und die weiteren restriktiven Maßnahmen, die natürlich jetzt auch mit den Attentaten der letzten Zeit einhergehen, die sind eigentlich auf keinen großen Widerstand mehr gestoßen. Ich bin gespannt, was sich dann im Bildungsbereich tatsächlich tut, weil das ist schon auch sehr nebulös geblieben und meiner Meinung nach müsste man da im Zuständigkeitsbereich schon noch einige Dinge ändern und da sage ich jetzt nicht nur, der Bund muss für alles zuständig sein, aber die Bildungsdirektionen gelten doch gemeinhin als nicht die unbedingt fähigsten Behörden der Republik. Also da gäbe es sicherlich Reformbedarf, den ich jetzt im Regierungsprogramm so konkret noch nicht gesehen hätte.
Mich überrascht, dass du das Thema Bundesstaatsanwalt nicht aufbringst. Das steht ja.
Ah ja, natürlich. Das ist auch so ein Projekt, wo, Entschuldigung, wenn ich die gleich unterbreche.
Bitte darum.
Meine Frau gesagt hat, ah ja, jetzt kommt der Bundesstaatsanwalt. Da habe ich gesagt, ja, das glaube ich dann, wann ich sieg. Und das ist halt auch so was, wo ich sage, ja, ich finde das eh gut, dass man sich darauf geeinigt hat. Ich bin gespannt, wie das denn im Konkreten ausgestaltet wird, oder? Ist diese dreiköpfige Bundesstaatsanwaltschaft, also die dreiköpfige, ist es denn eine dreiköpfige Leitung mit 200 Leuten drunter, die dann wirklich auch was Substanzielles machen wird, der die ganze Weisungssektion aus dem Justizministerium quasi rausgelöst und in diese Behörde eingegliedert? Oder ist diese Bundesstaatsanwaltschaft unter Anführungszeichen dann ein besserer Weisungsrat mit roten Mänteln? Das wird man dann alles sehen. Ich glaube auch, das ist nicht die große Problematik in der Geschichte, weil die große Problematik war eher immer die Auslebung der Berichtspflichten, mit denen man ja oft versucht hat, einfach Verfahren so lange zu verschleiern und zu verzögern, dass man sie dann halt irgendwann einmal eingestellt hat. Oder ja, da wird man sehen, ob dieses Gremium der Bundesstaatsanwaltschaft was ändert und wie das jetzt verfassungsrechtlich verankert wird. Ich meine, dafür wird man die Grünen auch brauchen. Da müssen wir mit ihnen auch noch einmal reden. Also da kann noch viel Wasser die Donau hinunterfließen, bis das kommt. Aber grundsätzlich finde ich das Thema einmal spannend, sagen wir es so.
Ja, was ich dabei spannend finde, ist die Beschreibung der potenziellen Mitglieder einer solchen Bundesstaatsanwaltschaft, nämlich auf Vorschlag einer unabhängigen Kommission bestehend aus anerkannten Persönlichkeiten, beispielsweise aus der Justiz, Wissenschaft, Verwaltung und der Praxis, erfolgt die Wahl durch das Parlament. Also, dass wir uns da wieder wunderschön mit Kommissionen zusammenreimen und ausschnapsen, wer denn da sein soll und wer nicht, das fand ich.
Ja, und die Wahl durch das Parlament, ich meine, muss man auch sagen, ist bis zum gewissen Grad natürlich systemwidrig, weil solche Positionen immer vom Bundespräsidenten zu ernennen sind. Und da kann man jetzt sagen, ja, dann ist es halt ein Vorschlag des Parlaments zuhanden des Bundespräsidenten. Und Parlament ist ja auch ein nebulöser Begriff. Was ist das Parlament? Ist es der Nationalrat? Ist es der Nationalrat und der Bundesrat gemeinsam? Ist es die Bundesversammlung und haut man das tatsächlich dort hinein? Oder ist es der Hauptausschuss des Nationalrates, der dem Nationalrat etwas vorschlägt, der dem Bundespräsidenten etwas vorschlägt? Oder. Und wer sitzt dann in diesem Bestellungsgremium drinnen? Ist das dann wirklich ein Bundesstaatsanwaltschaftsbestellungsgremium, das irgendwo in Permanenz da herumwabert, bis dann wieder mal ein Posten frei wird? Also, wie gesagt, ich bin dann gespannt auf die Realität. Man wird sich schon was ausschnapsen.
Es ist ja allgemein ein nettes Unterkapitel, das wir da auf Seite 125 haben, weil da steht ja als Unterüberschrift eine Verfassung auf der Höhe der Zeit. Und ganz am Anfang steht, und mittlerweile bin ich alt genug, um zu sagen, die Älteren von uns können sich vielleicht daran erinnern, Abhaltung eines Verfassungskonvents, das hatten wir doch schon mal. Also ich erinnere mich, da habe ich als Teenager damals noch mir das sogar echt reingezogen, fand es jetzt nicht so spannend, aber eben, weil ich nicht alles verstanden habe.
Mir auch.
Das heißt, du warst da irgendwo in Vorarlberg und ich irgendwo in Wien und Nein. Wir haben uns da diese Übertragungen angesehen.
Ich habe dann hinterher gehört, das war eigentlich irgendwie ein Vorschlag vom Schüssel, mit dem er eigentlich der SPÖ an den Karren fahren wollte und dann hat der Gusenbauer dem aber zugestimmt und mit dem hat die ÖVP aber gar nicht gerechnet und dann haben sie diesen Konvent aber machen müssen und entsprechend ist er dann auch ausgegangen. Also ich meine, es sind schon ein, zwei Dinge dann rausgekommen, wie die Verwaltungsgerichtsbarkeitsreform, wobei man sagen muss, über die hat man schon seit der Monarchie diskutiert, also sie ist jetzt im Konvent eher gereift als erfunden worden, aber insgesamt war das halt auch eine Quatschbude. Ich glaube, wenn man wirklich eine substanzielle Verfassungsreform machen wollte, darf man nicht mehr Leute einladen, als unbedingt notwendig sind, um sie durchs Parlament zu bringen. Also da kann von mir aus ein roter und ein schwarzer Landeshauptmann dabei sein, dann ein roter, ein schwarzer, ein pinker Minister und noch zwei von den Grünen und dann müssten sie sich zusammensitzen und da wirklich was durchwinken, weil ansonsten kannst du es vergessen. Weil da wieder 50 pensionierte Universitätsprofessoren, nichts gegen sie, ich mag sie sehr gern, aber zusammenkommen und dann alle ihre Weltsichten darlegen, dann am Ende wird es nicht irgendwie in was hineinfließen. Da muss man entweder konkrete Einzelteile angehen des Ganzen oder man macht das in einer kleinen Gruppe groß mit dem gesamten BVG, was auch sehr schwierig sein wird. Aber da jetzt irgendein Plenum zu schaffen mit mehreren Dutzend Mitgliedern, die dann angeblich die große Verfassungsreform machen, ich habe meine Zweifel.
Ja, weil es klingt natürlich alles noch sehr allgemein, was da drin steht. Eben, also insbesondere im Hinblick auf Grundrechte und deren Schutz, dann ist da ein wunderschönes Wort im zweiten Unterpunkt, eine Fortsetzung der Reform zur Kompetenzentflechtung zwischen Bund und Ländern im Sinne der Subsidiarität, vor allem mit Blick auf Energie, Gesundheit und Bildung. Dann
ja, aber da möchte ich jetzt auch einhaken und sagen, Fortsetzung der Reform. Dann möchte ich gerne erklärt haben, wo diese Reform denn angefangen hat. Wenn Sie mir jetzt erzählen wollen, dass die Tatsache, dass der Herr Verfassungs- und Justizminister Moser AD damals einfach Kompetenztatbestände aus dem Artikel 12 BVG rausreklamiert hat, die man dann über die Hintertür in 15a-Vereinbarungen geregelt hat, wo am Ende des Tages nämlich genau das Gleiche rauskommt, dann würde ich das nicht unbedingt als Reform ansehen, sondern einfach nur als netten Verkauf von irgendwas. Aber wenn es so weitergeht, dann das schafft man sicher. Also wenn sie jetzt auch noch das Elektrizitätswesen den Ländern komplett geben und dann mit einer 15a-Vereinbarung Grundsätze über das Elektrizitätswesen lösen, dann viel Erfolg und Gratulation, aber das ist halt dann eigentlich dasselbe mit einem anderen Marschall.
Moser, du weißt, was ich dich jetzt frage.
Ja. Eine 15a-Vereinbarung ist eine Vereinbarung der Länder untereinander oder der Länder mit dem Bund, in denen Dinge geregelt werden, die man ansonsten mit Bundesverfassungsgesetz regeln müsste, wenn man sich auf einen gemeinsamen Nenner einigen wollte. Also das heißt, es gibt etwas, das ist in der Kompetenz der Länder, vielleicht auch teilweise in der Kompetenz des Bundes und die Länder und der Bund machen etwas aus. Meistens geht es um Geld, das der Bund den Ländern zahlt und dafür machen die Länder etwas einheitlich, was sie sonst nicht einheitlich machen müssten. Aber ein Beispiel dieser Moserschen Reformen ist die Kinder- und Jugendfürsorge, die früher in Grundsatz Gesetzgebung Bundessache war und dann ist sie aber den Ländern komplett gegeben worden. Dafür hat der Bund das Arbeitsrecht der Land- und Forstarbeiter gekriegt und jetzt ist es halt so, dass man diese Kinder- und Jugendfürsorge Grundsatzgesetz einfach im Wesentlichen in eine 15a-Vereinbarung gepackt hat und gesagt hat, die Länder und der Bund einigen sich darauf, dass das die Grundsätze sind, nach denen sich die Gesetzgebung der Länder in diesen Punkten richtet. Ja, schön. Also es ist im Endeffekt dasselbe wie ein Grundsatzgesetz vorher. Nur, dass es halt in einer Vereinbarung drinnen steht. Und dann hat man auch noch ins BVG reingeschrieben, dass die Änderung der Kompetenzverteilung erst dann in Kraft tritt, wenn diese 15a-Vereinbarung abgeschlossen wurde. Also, ja, das Land- und Forstarbeiter-Arbeitsrecht ist tatsächlich zum Bund rübergewandert. Da braucht es jetzt aber dann wieder auf Landesebene, habe ich gesehen, eigene Organisationsgesetze für die Vollziehung, weil die Vollziehung ist ja bei den Ländern geblieben. Und jetzt, ja, es ist nicht unbedingt einfacher geworden durch diese Reform, unter Anführungszeichen. Und wenn man da jetzt von Fortsetzung schreibt, diese Entflechtung, ich kann jedem, der sich noch nie damit beschäftigt hat, nur sagen, wenn irgendwer auf Bundesebene glaubt, er wird das Elektrizitätswesen in die alleinige Gesetzgebung und Vollziehung des Bundes überführen können, dann wünsche ich ihm viel Spaß, weil da hast du 9 Landeshauptleute oder vielleicht auch nur einen im ganzen, im äußersten Westen, aber es wird reichen, der sagt, from my cold dead hands. Weil die Länder haben ein veritables Interesse an dieser Elektrizitätsgeschichte, weil sie im weitesten Sinn auch selber Elektrizitätsunternehmen haben. Nicht alle Bundesländer und nicht alle im selben Ausmaß, aber doch.
Ja, das Wort Kompetenzentflechtung kommt jedenfalls nicht von ungefähr, wenn ich dich da so reden bzw. monologisieren höre. Nächster Vorschlag, der mir auch gefallen hat, zumindest als Problembewusstsein oder zumindest, weil man dann wunderschön auch Sachen dazu schreiben kann, und ich sehe das ja oft durch die Brille von Publikationsdruck, dass da auch vorgesehen ist, die Möglichkeit zur Vorabprüfung von Staatsverträgen durch den Verfassungsgerichtshof. Ich habe mir jetzt nicht gleich vorstellen können, welches akute Problem dazu geführt hat, dass man das einführen will, aber gut, finde ich schon. Du meinst, dass das mit dem Comprehensive Economic Trade Agreement zwischen der Europäischen Union und Kanada ein Anlassfall ist, wo man eben sagt, man prüft vorab, ob das überhaupt mit der Verfassung vereinbar ist.
Ich lehne mich jetzt aus dem Fenster und sage, der Verfassungsgerichtshof wird es hassen. Der Verfassungsgerichtshof hasst abstrakte Normenkontrolle sowieso. Und dann einen ganzen Staatsvertrag abstrakt prüfen zu müssen, ist etwas, was eigentlich ein Albtraum für den Verfassungsgerichtshof ist. Wenn man sich jetzt vorstellt, ich weiß nicht, wie viel 100 Seiten CETA hat, aber es sind sicher sehr viele. Und man mutet dem VfGH zu sagen, alle diese Seiten sind jetzt nicht verfassungswidrig. Und er muss quasi sich jeden Eventualfall überlegen, in dem sowas verfassungswidrig sein könnte. Schwierig.
Man müsste es ja spezifizieren, weil bei CETA ging es ja darum, dass darin ein Kapitel 8 eigener Teil ist zum Investitionsschutzrecht. Also zu der Rechtsmaterie, die ausländische Investoren in der EU und damit auch in Europa schützt und ihnen auch die Möglichkeit gibt, Österreich zu klagen, wenn sie der Meinung sind, dass sie in ihren Rechten verletzt worden sind. Also eben Recht auf ein faires Verfahren, das ein ausländischer Investor hat, oder eben Schutz vor willkürlicher oder diskriminierender Enteignung, oder ganz allgemein, da gibt es eine Wortformel, die ja bei der damaligen CETA-Diskussion, die auch schon ein paar Jahre her ist, ich glaube 2017 war da der Höhepunkt, sehr oft thematisiert wurde, dieses Fair and Equitable Treatment, also dass man einen ausländischen Investoren fair und billig, also nicht im Sinne von wenig Kosten, sondern eben Billigkeit, also eben angemessen behandelt und nicht schlechter stellt als andere oder eben Willkürlichkeit in irgendeiner Form da anwendet, dass die Investoren ungefähr damit rechnen können, wie die Rechtslage in den nächsten Jahren ist und dass ihnen auch zugesichert wird, dass sie auf Jahre hinweg in ihren Rechten weiter fair behandelt werden und man ihnen nicht auf einmal irgendwelche Riesensteuern aufschwatzt und dergleichen. Also das hat man thematisiert. Und dann als zweites noch, dass man sagt, okay, diese Investoren aus Kanada zum Beispiel, die müssen nicht einfach so vor die österreichischen Gerichte oder rumänische oder bulgarische Gerichte, sondern können vor einen eigenen Investitionsschutzgerichtshof oder eben vor ein eigenes Investitionsschutzgericht. Das ist eine Praxis, die es ja schon sehr lange gibt, diese Investitionsgerichte, die im Rahmen der Weltbank errichtet werden und quasi privat sind, obwohl so richtig privat sind sie ja auch nicht, weil ja trotzdem das im Rahmen oft von der Weltbank eingerichtet wird, aber es sind so Art Hochgerichtshöfe, die eben nicht stehende Gerichte mit unabsetzbaren Richtern sind, sondern eben aus Anwälten oder Universitätsprofessoren oder sonstigen Leuten sich zusammensetzen, einen Fall entscheiden, es gibt keine Berufungsmöglichkeit und dann auch wieder auseinandergehen. Und das System, das bei CETA ja vorgesehen ist übrigens, wäre aber ein zweigliedriges, also dass man sagt, nein, da gibt es nicht nur eine Entscheidung und das war's dann, sondern man versucht das auch zu institutionalisieren und eben auch eine Überprüfungsmöglichkeit einzuführen. Das war damals die Debatte, die mittlerweile ja eingeschlafen ist, wo eben dann für den VfGH sich zum Beispiel die Frage stellen würde, kann man die eigene Rechtsprechung in Bezug auf ausländische Investoren so weit auslagern, dass man sagt, obwohl österreichische Behörden gehandelt haben, findet die Überprüfung durch ein nicht österreichisches Investitionsschutzgericht statt.
Und da wäre natürlich auch noch die zusätzliche Komplexität dabei, dass Investitionsschutz im weitesten Sinne mittlerweile EU-Kompetenz ist und der VfGH sich natürlich auch überlegen muss, was er in diesem Bereich überhaupt noch zu suchen hat. Einfach wäre es jedenfalls nicht, für den Verfassungsgerichtshof ganze Staatsverträge vorab für verfassungskonform oder teilweise verfassungswidrig zu befinden. Eine Anmerkung zuvor, weil ich es jetzt gerade durchgelesen habe. Also
anstatt mir zuzuhören?
Ja, weil ich von Systemwidrigkeit gesprochen habe. Es ist in diesen Plänen tatsächlich vorgesehen, dass der Bundespräsident auf 6 Jahre ernennt diese Mitglieder dieses Kollegialorgans, dass da diese Bundesstaatsanwaltschaft leiten soll. Ich bin gespannt, wie man es macht, ob sie dann wirklich alle 6 Jahre ausgetauscht werden oder ob man, was vermutlich vernünftiger wäre, so eine Einschleifregelung macht, wo man sagt, der Erste steht nach 2 Jahren an, der Zweite steht nach 2 Jahren an und der Dritte steht nach 2 Jahren an, dass quasi alle 2 Jahre einer auszutauschen ist, was auch die Kontinuität natürlich erhöhen würde, damit sie dann, und danach sind es dann 6-jährige Perioden, aber ja, bin gespannt, wie man das dann in der Praxis lösen wird.
Aber ganz grundsätzlich ist ein solcher Bundesstaatsanwalt oder eben drei Bundesstaatsanwälte, Anwältinnen ja eine gute Idee. Also der Ansatz zu sagen, man drängt die Politik an den Rand und holt die zumindest dem Wunschdenken nach objektive Expertise hinein, die nüchtern darüber entscheidet, wann ein Verfahren beibehalten wird und dergleichen. Dieser Ansatz ist ja zumindest löblich. Man will ja genau nicht, dass irgendein Justizminister oder eben ein ranghoher Beamter Sachen da schlagt, weil der und der oder die und die angerufen hat und gesagt hat, bitte, das ist unser Freund, lass mal den doch bitte in Ruhe.
Es gibt einen sehr guten Beitrag vom Ewald Wiederin, den ich glaube ich schon 50 Mal erwähnt habe, deshalb nur kurz anreiße, aber der sehr gut argumentiert, warum die Anklage res publica ist und politisch zu verantworten ist, lege ich jedem ans Herz, aber das müssen wir jetzt nicht noch einmal ausdiskutieren.
Doch, weil das ist so lange her, dass sich jetzt einige fragen werden, was du genau meinst. Ich werde die Folge, die wir extra zu dem Thema auch aufgenommen haben, Bundesstaatsanwaltschaft, in die Shownotes packen, aber ganz kurz musst du schon sagen, wenn du mit Begriffen wie Res Publica, also öffentliche Sache, um dich wirfst, also habe ich dich richtig verstanden, weil wenn nicht mal ich, der deine Argumente schon so oft gehört hat, nicht immer weiß, was du genau meinst, ich versuche es nur. Du meinst damit in Kurzform, dass trotzdem immer noch die Frage über Anklage oder Nicht-Anklage eine Sache der Öffentlichkeit ist, in dem Sinne, dass es die politische Öffentlichkeit ist, in dem Sinne, dass es eben einen Politiker geben muss, der dafür gerade steht.
Es muss jemanden geben, der dafür gerade steht. Es muss nicht unbedingt ein Politiker sein, aber er muss politisch verantwortlich sein. Und das ist meines Wissens in fast allen westlichen Demokratien auf die eine oder andere Art und Weise so. Auch der Leiter der Bundesanwaltschaft in der Schweiz wird von der Vereinigten Bundesversammlung gewählt. Und auch der Generalbundesanwalt in Deutschland ist dem Justizminister weisungsgebunden. Das wird es in Österreich auf die eine oder andere Art und Weise auch spielen müssen. Auch diese, entweder sind die drei selber verantwortlich oder sie sind dem Justizminister verantwortlich. Das kann man auch mit einem Publizitätsgebot gut lösen, dass solche Weisungen zum Beispiel immer schriftlich zu sein haben und immer von mir aus nach Ablauf einer Frist, um gewisse Dinge nicht herzugeben, aber doch veröffentlicht werden müssen. Damit hat man alle diese Probleme, die man sonst so gerne sieht, erledigt. Aber dass da irgendwie ein Gremium ohne irgendeine Verantwortlichkeit in der völligen Schwerelosigkeit den Strafanspruch der Republik gegenüber dem Einzelnen vertritt, halte ich für problematisch.
Weil die ganze Diskussion kommt ja daher, und das ist vor allem für Laien oft schwer nachvollziehbar, dass man ja im Prinzip, wenn man sich schmerzbefreit in die Öffentlichkeit stellt, sagen könnte, nein, wir machen das nicht. Und man jetzt als Minister ganz rein rechtlich gesehen auch nicht sonderlich begründen muss, warum man jemanden zum Beispiel nicht weiter strafrechtlich verfolgt, also Ermittlungen aufnimmt bzw. dann Anklage erhebt. Also, weil jetzt manche, ich habe die Frage zum Beispiel manchmal bekommen, naja, könnte man jetzt nicht einfach, wenn zum Beispiel der Kurz zurückkommt, könnte er dann nicht einen Justizminister bestellen, der ihm gewogen ist, der vielleicht in der Vergangenheit ein Gutachten geschrieben hat, das ihm positiv gewogen war, könnte den zum Justizminister machen und der sagt dann als Justizminister, so, dieses Verfahren wird jetzt abgedreht, vor allem, weil er ja Kanzler ist und deswegen würde das politisch zu viel Schwierigkeiten machen. So, weißt du, worauf ich hinaus will?
Ja.
Ja, aber das wäre ja theoretisch denkbar, wenn wir da US-amerikanische Zustände hätten zum Beispiel.
Ja, US-amerikanische Zustände, da ist der Justizminister gleichzeitig Oberstaatsanwalt, General Attorney, ne?
Ja, ja, oder Attorney General, der AG. Ja, aber das ist ja, nochmal, es könnte ein Justizminister, der gleichzeitig eng befreundet mit Sebastian Kurz ist, sagen, so, wir stellen das jetzt alles ein, weil ich sage, da ist eh nichts dran.
Ja, da könnt ihr jetzt, glaube ich, auch zum 50. Mal über die Mekis-Affäre referieren.
Über die was?
Möglich ist alles. Also Oerlikon-Affäre, wo man dann einfach plötzlich dem zuständigen Staatsanwalt den Fall entzogen hat, auch alles schon passiert. Man hat dann nichts gefunden. Natürlich ist das das Negativbeispiel, aber die Problematik bleibt, dass diese Leute politisch verantwortlich waren und sind, dass dann das Gremium, das diese politische Verantwortung wahrzunehmen hat, sie nicht wahrnimmt, ist ein anderes Problem, das man im modernen Parlamentarismus leider allzu häufig findet. Aber ich kann es halt trotzdem nicht ändern, dass die Leute nicht in die Schwerelosigkeit stellen kann, machtpolitisch.
Gut, wir wollen auch nicht eine spontane Bundesstaatsanwaltschaft Folge 2 machen, weil, da bin ich ganz bei dir, wir ja gar nicht wissen, ob das wirklich passiert, beziehungsweise in welcher Form. Aber ich finde es interessant, dass das Thema bleibt. Jetzt auch im Hinblick darauf, dass wir zwar ja auch öfter reden, dass man merkt, ein paar Themen, die wir hier besprechen, kommen ja trotzdem wieder und wieder. Vielleicht nicht so sehr in der größeren Öffentlichkeit, aber zumindest in der informierten Öffentlichkeit, zu denen ja auch manche unserer Hörer und Hörerinnen gehören, dass man da merkt, okay, das ist mal da und geht dann auch nicht weg. Was nicht drin ist, interessanterweise, in diesem Regierungsprogramm, oder ich habe es zumindest nicht gefunden, und ich habe extra gesucht nach Verfassungsgerichtshof und alle Einträge zum Verfassungsgerichtshof, der übrigens überhaupt kaum erwähnt wird, ist die gute alte Frage mit den Sondervoten. Das hat es nicht reingefunden. Die Dissenting Opinions und die Separate Opinions. Also der Verfassungsgerichtshof wird bis auf Weiteres mit einer Stimme sprechen oder als eine Institution sprechen und nicht Einzelmeinungen haben, wo einzelne Richter sagen, warum sie der Meinung sind, dass die Mehrheit der Richter falsch gelegen hat, zum Beispiel.
Ja, das finde ich grundsätzlich gut und ich glaube, wir haben das ja in einer sehr ausführlichen Folge einmal wiedergegeben, warum diese Dissenting Opinions keine gute Idee sind. Hoffen wir, dass das jetzt wirklich sanft entschlafen ist, dieses Thema, und dann vom Tapet verschwindet. In den, glaube ich, Verhandlungen der FPÖ mit der ÖVP sind sie nochmal aufgeschlagen, die Dissenting Opinions, wenn ich mich recht erinnere. Aber irgendwo habe ich nämlich mal im Hinterkopf gehabt, dass sie noch einmal aufgetaucht sind. Aber wenn sie jetzt nie wieder auftauchen, dann sind wir, glaube ich, beide froh und wir werden nicht die Einzigen sein.
Nächster Punkt, weil ich es ganz am Anfang gesagt habe, was ich gesucht habe mit Steuerung F, also der Suchfunktion, das Wort Neutralität. Weil natürlich kann man sich schon fragen, wo sind jetzt eigentlich die Neos da drin? Also als kleinste Regierungspartei werden sie natürlich am wenigsten Punkte unterbringen können. Und wo sie aber definitiv drin sind, ist bei solchen Absätzen wie starkes Europa und partnerschaftliche Welt. Österreichs Handeln wird auch weiterhin von der Zusammenarbeit und der Solidarität innerhalb der Europäischen Union geprägt sein. Wir werden unsere Chancen und Interessen in Europa und in der Welt stärker denn je nützen und vertreten. Aber, und das ist jetzt wahrscheinlich nicht ganz so Neos, das ist wahrscheinlich eher SPÖ vor allem, Österreich bekennt sich klar zur Neutralität im Einklang mit der Verfassung und setzt sich für multilaterale Engagements in UNO und OSZE ein. Und das finde ich jetzt insofern interessant, weil Neutralität im Einklang mit der Verfassung heißt halt alles und nichts. Weil wir haben ja mit dem Artikel 23JB-VG eine Art Generalschlüssel eingeführt aus Anlass des EU-Beitritts vor mittlerweile 30 Jahren, der uns als Österreich die Möglichkeit gibt, überall mitzumachen, wo wir mitmachen wollen und uns überall fernzuhalten, wo wir nicht mitmachen wollen. Also die Neutralität im Einklang mit der Verfassung ist ein wunderbarer Gummisatz. Den gibt's sehr oft, der ist jetzt keine Erfindung von diesem Regierungsprogramm, weil man da halt alles hineinlesen kann, je nachdem, ob man die Neutralität einschränkend lesen will oder so lesen will, dass sie alles erlaubt. Ja, weil eben immer dieses im Einklang mit der Verfassung, rechtlich ist unsere Neutralität, und da gab es eine Pragmaticus-Umfrage vor ein paar Monaten dazu, der ich auch zustimme, der Mehrheit der Leute, die das so sehen, die nämlich gesagt haben oder eben die zugestimmt haben, der Aussage, dass sie ausgehöhlt ist, weil rechtlich ist sie in der Tat ausgehöhlt. Das muss man schon so klar sagen, weil eben durch diesen Artikel 23JB-VG wir bei der EU eigentlich bei allem mitmachen können, wenn wir wollen, wenn es über den Rahmen der EU passiert. Außerhalb der EU, also wenn die EU nichts tut, zum Beispiel, ich glaube, das war bei den Kriegen der letzten Jahre, und die Neutralität bezieht sich übrigens auch nur auf zwischenstaatliche Kriege, das einzige Mal der Fall bei Armenien und Aserbaidschan. Da hat die EU nichts unmittelbar getan, vor allem nichts Militärisches. Da kickt dann die Neutralität voll hinein. Also da können wir keine Waffen liefern, weder an Armenien noch an Aserbaidschan. Aber sonst, sobald die EU handelt, vor allem wie bei der Ukraine, könnten wir theoretisch alles mitmachen, wenn wir wollen. Wir wollen halt nicht. Und da können wir uns dann beim Nichtwollen auf die Neutralität berufen. Aber es ist nicht so, dass wir nicht dürfen. Das nur als kurzer Einschub hier zum Thema Neutralität. Es kommt dann noch ein paar Mal vor. Natürlich auch immer das Wort Klimaneutralität, das muss man natürlich auch davon unterscheiden. Es kommt dann nämlich vor, und das wird ein Reizthema sein und auch bleiben, bei Sky Shield. Wir wollen diesen European Air Shield weiterentwickeln. Also wir wollen da dabei sein, aber gleichzeitig steht da auch wieder drin, und das ist wahrscheinlich wiederum vor allem von der SPÖ gekommen, unter strikter Beachtung der Verfassung und neutralitätsrechtlichen Bestimmungen. Wiederum die große Frage, was auch immer die in concreto sagen, weil als gemeinsame Einkaufsplattform überhaupt kein Problem, dass man eben gemeinsam Waffensysteme beschafft, die miteinander funktionieren, die ineinander greifen. Das große Schlagwort unserer Zeit im Moment ist da immer interoperabel sind, also eben zusammenwirken können, dass nicht Österreich System A hat, Deutschland System B, die Schweiz System C, sondern dass die eben Hand in Hand miteinander funktionieren. Aber wann genau das Verfassungsrecht eine Beteiligung an Sky Shield nicht mehr erlaubt, ist unklar, weil dieser Begriff Militärbündnis ist einfach rechtlich nicht klar definiert. Das kann man ganz breit fassen, Militärbündnis, sobald Staaten irgendwie miteinander regelmäßig militärisch kooperieren. Oder man macht es wie Österreich und fasst den sehr eng und sagt, das ist immer dann, wenn es eine Klausel gibt zum wechselseitigen Beistand ohne eine Ausnahme für neutrale Staaten. Das hat man dann extra so definiert, um zu sagen, Militärbündnis ist eben nicht die EU, obwohl sie sehr nahe da dran ist. So definieren wir das für uns. Das ist die, wie mein Mitautor, wir schreiben gerade ein Neutralitätsbuch, Franz Zede es genannt hat, die Frank Sinatra Doctrine. I did it my way und Österreich macht es auch so. We do it our way. Was wir als Militärbündnis im Sinne des Neutralitätsgesetzes definieren, sagen wir selbst bzw. machen wir mit uns selbst aus.
Was für dein Pouvoir noch spannend ist, ist diese geplante Verschärfung der Spionage. Das ist ja schon unter der letzten Regierung auch angesprochen worden, also der Strafbarkeit in dieser Beziehung. Da möchte man jetzt auch die zivilen Nachrichtendienste reinnehmen. Auch der Verrat militärischer Geheimnisse durch Zivilpersonen soll strafbar werden und eben grundsätzlich möchte man die Strafbarkeit von Spionage erweitern. Es ist ja
und vor allem, einige kurze Punkte Frage, wenn du es schon vor dir hast,
unspannend
sind. Auch erweitern auf Spionage, die andere Staaten als Österreich betrifft.
Das steht so explizit nicht drinnen, aber das war eigentlich immer das Kernthema des Ganzen. Ich nehme an, dass diese Erweiterung der Spionage das diplomatisch umfassen soll, aber man sich vielleicht noch nicht ganz so einig war, dass man es so konkret reinschreiben wollte. Spannend auch, die Zusendung von unerwünschten Dickpics wird unter Strafe gestellt. Ich finde es auch sehr charmant und bis amüsant, dass man wirklich den Begriff Dickpics so reingeschrieben hat. Bin auch, wenn man das dann strafrechtlich fassen möchte, oder? Da kann man ja ins StGB wird man nicht Dickpics reinschreiben, da wird man dann fotografische oder Videoaufnahmen des höchstpersönlichen Lebensbereiches oder primärer und sekundärer Geschlechtsorgane unaufgefordert und mit der Absicht zuzusenden, andere Personen, bla bla bla. Aber die Logistik wird da sicher ein, zwei schlaflose Nächte haben, um dann die Dickpick-Strafbarkeit ausreichend zu fassen.
Die unerwünschte Zusendung von filmischen oder fotografischen Abbildungen des männlichen Geschlechtsorgans.
Ja, Punkt. Ich glaub, das
ohne einem Zweck dahinter, weil dann könnte man immer sagen, ich habe es halt so geschickt, versehentlich.
Das wirst du nicht machen können, weil du diskriminierst du die Männer. Das ist ja, wenn du nur die Zusenden von männlichen Geschlechtsorganen unter Strafe stellst, wirst du ein Problem haben. Du wirst also sagen müssen, das sind die primären Geschlechtsorgane, Ding Dang Dong. Außerdem, heutzutage darf man ja nicht mehr sagen, dass ein Penis überhaupt ein männliches Geschlechtsorgan ist. Das könnte ja auch.
Deinem heutzutage, alles, wo Leute sagen, heutzutage darf man nicht mehr sagen, darf man sagen.
Könnte ja auch eine diverse Person mit einem Penis sein und wenn du da männliche Geschlechtsorgane reinschreibst, hast du einfach wieder ein logistisches Problem. Also wird man wahrscheinlich irgendeine andere Definition finden müssen.
Die unerwünschte Zusendung von phallusartigen Geschlechtsorganen.
Naja, das halte ich für eher schwierig.
Aber ja, es soll auch Fälle geben, in denen Frauen unerwünschterweise Männern zusenden. Das ist aber natürlich, wie man an dem Begriff Dickpics merkt, der Ausnahmefall und nicht der dazu geführt hat, dass man das in dieses Regierungsprogramm aufnimmt.
Das ist ja das Problem bei strafrechtlichen Bestimmungen. Du hast immer die Anlassfälle und du musst dann aber eine generalistische Regelung rundum bauen, die alle Eventualitäten nicht diskriminierend einfängt.
Ich weiß schon, warum ich nicht in die Logistik gegangen bin. Ich habe mir das einmal gedacht. Ich habe mal gesucht, die Definition von Geschlechtsverkehr. Da gibt es eine, ich glaube sogar vom OGH eine Geschlechtsverkehrsdefinition.
Ja, also im Strafrecht ist es ja so, sobald das eine Geschlechtsorgan das andere berührt, ohne auch nur einzudringen, ist es schon die vollendete Vergewaltigung, sprich der Geschlechtsverkehr. Und dann gibt es ja den Geschlechtsverkehr und im strafrechtlichen Sinn die dem Geschlechtsverkehr gleichzusetzende Handlung. Damit fängt man ja auch alle anderen Dinge rundum ein, die so passieren können im erotischen Verkehr. Und in dem Fall natürlich nicht erotisch, wenn es gezwungen ist.
Ich versuche gerade diese Definition zu finden, weil da ist eben auch der digitale Verkehr, nämlich digital von Digitus, also eben dem Finger.
Das ist, ja, das ist dann aber die dem Geschlechtsverkehr gleichzusetzen, der Handlung. Das ist kein Geschlechtsverkehr per se. Wobei die Strafbarkeit bei beiden immer gleich ist. Also insofern, ja.
Ich finde die Definition gerade leider eh nicht. Naja, ist jetzt auch nicht so wichtig, der Geschlechtsverkehr, vor allem nicht als Rechtsbegriff. Ja.
Das könnte man so als Zitat in unsere Allzeit-Highlights aufnehmen. Ist jetzt nicht so schwierig, so wichtig, der Geschlechtsverkehr, vor allem nicht als Rechtsbegriff. Zitat Ralf Janik.
Was ich dann auch noch schön finde, ich habe natürlich, wie gesagt, weiterhin da immer geschaut in die Sachen, die irgendwie außenpolitisch interessant werden. Also die nächste Außenministerin, es wird wieder eine Frau sein, designiert ist ja Beate Meinl-Reisinger. Und dabei muss man natürlich bedenken, dass, weil du vorhin gesagt hast, das Außenministerium als oberster Briefkasten der Republik, es trotzdem eine Möglichkeit ist, sich gut in Szene zu setzen, weil man ja trotzdem die Bilder hat auf der öffentlichen Bühne mit den großen Namen der Weltpolitik. Erinnere dich, Sebastian Kurz hat ja über das Außenministerium sich erst so richtig in Szene setzen können mit den großen Bildern, was sich teilweise ja, glaube ich, einfach nur dazugestellt hat und so getan hat, als würde er irgendwie Teil des Gesprächs sein und irgendeinem Fotografen gesagt hat, da musst du abdrücken, damit es so aussieht, als wäre ich da involviert bei dem Gespräch zwischen Macron und Merkel oder wem auch immer. Aber ganz allgemein halte ich das Außenministerium, vor allem, weil du ja auch manchmal oder wie du ja auch manchmal sagst, bei uns ja die Innenpolitik auch die Außenpolitik bestimmt und die Außenpolitik eigentlich zu weiten Strecken aus innenpolitischen Erwägungsgründen erfolgt, dass das schon eine Möglichkeit ist zu sagen, man tritt hier auf als Sprachrohr in die Welt und man befriedigt den österreichischen Drang, wichtiger zu sein, als man wirklich ist. Also ich halte das für gar nicht so irrelevant. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum man das den Neos gerne gibt, weil man da weiß, das ist eine, wie ich es nenne und vielleicht auch ganz viele andere, eine Plafondpartei, also eine Partei, die eine relativ niedrige Decke hat und niemals zu einer Großpartei im Sinne von 20 und mehr Prozent werden wird, einfach allein, weil der Österreicher nicht so liberal denkt, obwohl es auch in Österreich eine liberale Tradition gibt, aber trotzdem, der Plafond der Neos wird wahrscheinlich, nehme ich mal an, bei so um die 15% sein. Was nicht bei der FDP mal die Losung 18%.
Ja, das hat sich damals der Guido Westerwelle sogar auf die Schuhe geklebt.
Genau.
Geworden sind es dann doch weniger.
Ja, und das war ja noch die Zeit, als die FDP teilweise relativ viele Stimmen hatten. Jetzt ist sie aus dem Bundestag geflogen und das ist ja sicher etwas, was auch bei den Neos so eine Urangst ist. Dieses, man ist nicht mit einem Abonnement für Vertretung im Nationalrat ausgestattet. Es kann trotzdem immer passieren, und das ist ja damals im Liberalen Forum auch passiert, dass man trotzdem rausfliegt, weil die Leute sich, wie ich glaube, bei der FDP gedacht haben, warum genau soll ich die wählen? Weil ein bisschen so anti-woke, okay, ein bisschen nur nicht verschulden, okay, ein paar markige Sprüche von Christian Lindner, aber ich habe mir dann gedacht, als jemand, der die deutsche Innenpolitik eigentlich nicht kommentieren sollte im Rahmen eines Podcasts, weil ich zu wenig weiß, aber ich habe mir dann trotzdem gedacht, was genau ist jetzt das sogenannte USP von der FDP, beziehungsweise warum soll ich genau die wählen? Es hat ein bisschen auf mich gewirkt, auch der Wahlkampf. So, sie sind vor allem maßgeschneidert auf das Zielpublikum. Junge Männer, die auf TikTok oder Instagram Videos von sich posten, wo sie hart arbeiten oder irgendwie eine dicke Uhr zeigen oder vor vielen anderen Männern im ungefähr gleichen Alter mit ähnlichen Anzügen Vorträge halten über LinkedIn oder welche Plattform auch immer und wie sie ganz viel Geld in ganz kurzer Zeit verdienen können. Und das Zielpublikum ist nicht so groß.
Das ist aber ein grausames Stereotyp von dir. Aber ich bin zumindest mit dir einer Meinung, dass es diese Plafondparteien gibt. Und ich halte es grundsätzlich nicht für schlecht, wenn sich Parteien selber nicht für selbstverständlich parlamentarisch nehmen. Weil das tut der Partei an sich gut, zu wissen, dass es auch ein Ende haben kann. Und die Parteien, die das nicht wissen oder nicht zu wissen glauben, die laufen halt auch Gefahr, blöd gesagt, fett anzusetzen.
Da sind wir dann noch beim letzten Punkt, den ich zumindest anbringen möchte. Das ist schon ein interessanter Kontrast. Österreich war vor gar nicht allzu langer Zeit drauf und dran, das Team Ungarn, Slowakei und vielleicht schon bald auch Tschechien zu joinen, also dem beizutreten im Sinne von innerhalb der EU gegen den Strich, gegen den Mainstream, das immer wieder bei diesem Wort zu sein.
gegen den Strich oder auf dem Strich, je nach Betrachtungsweise.
Böse, böse. Und eben quasi auch eher pro-russisch aufzutreten, aber das alles vor dem Hintergrund doch nur neutral zu sein und auf die Brüsseler Eliten zu schimpfen und trotzdem davon profitieren zu wollen. Und jetzt auf einmal haben wir eine, zumindest im Regierungsprogramm nach und der Rhetorik der zukünftigen Außenministerin nach, dezidiert pro-europäische Regierung, also wie schnell sich das auch umdrehen kann. Genauso wie, ich habe schon vorweggenommen, es deutet ja viel darauf hin, dass Tschechien, die jetzt eine sehr pro-europäische und pro-NATO eingestellte Regierung haben, schon in kurzer Zeit wieder eine näher bei Orban und Fico stehende Regierung unter Herrn Babiš haben dürften. Also das sieht man auch, man kann sehr oft gar nicht mehr von Staaten sprechen, weil die je nachdem, wer die Regierung ist, eine gänzlich andere außen- und europapolitische Linie fahren oder das große Beispiel ja ganz aktuell, die USA. Also der Kontrast zwischen Kamala Harris, wenn die gewonnen hätte, und den USA, die sie jetzt sind, könnte ja auch größer nicht sein. Also man kann ja gar nicht mehr von einem Staat sprechen. Man muss ja viel mehr von Parteien und von Regierungs- und Staatschefs und Außenministern und Außenministerinnen und so weiter sprechen, als zu sagen, das und das Land.
Die Themen, von denen man früher jetzt im amerikanischen Kontext als Bipartisan gesprochen hätte, sind deutlich weniger geworden, ja. Also, dass jetzt ein US-Präsident die NATO oder die Bündnissolidarität in der NATO in Frage stellt, das wäre eigentlich für republikanische und demokratische Präsidenten in den 100 Jahren vor Donald Trump, also 100 Jahre ist die NATO ja nicht alt, aber sagen wir, seit der NATO bis Donald Trump
1949
indiskutabel gewesen. Und das findet jetzt statt, aber du sagst das richtig, oder das kann natürlich in vielen Staaten jetzt hin und her gehen, wobei ich es in Tschechien dann spannend finde, wenn der Herr Babiš wieder Regierungschef werden sollte, wie sich dann dieser tschechische Semipräsidentialismus entwickelt, weil der Staatspräsident ja nicht wirklich auf derselben Linie ist, sagen wir es mal so.
Stichwort 100 Jahre, bei den USA kann man schon auch 100 Jahre nehmen, weil vor über 100 Jahren die USA ja in den Ersten Weltkrieg eingetreten sind und damit sich ja genau diese stärker international orientierte Außenpolitik angefangen hat. Also mit der Entscheidung von Woodrow Wilson 1917 Deutschland den Krieg zu erklären und danach auch ganz aktiv mitzuarbeiten und eine tragende Rolle zu spielen bei der Schaffung des Völkerbunds. Ironischerweise sind die USA diesem nie beigetreten, weil der Woodrow Wilson also es nicht geschafft hat, den Kongress von einem Beitritt zu überzeugen. Und man braucht ja den Kongress, um einer internationalen Organisation beizutreten. Das wird natürlich dann auch relevant sein, wenn die USA jetzt, wie das ja Elon Musk schon, ich glaube, heute oder in den letzten Tagen irgendwann einmal noch einmal betont hat, sie aus der NATO raus wollen oder aus der UNO raus wollen. Das kann der Präsident nicht im Alleingang machen. Dafür braucht er den Kongress. Aber im Moment, wenn ich mir anschaue, was die da für Figuren, also den Kennedy Jr. zum Beispiel oder auch den Hexef oder auch den neuen FBI-Chef, den Cash Patel, die kann man nur als Figuren bezeichnen. Wenn man sich anschaut, was der Kongress da alles an Leuten abgenickt hat, muss ich sagen, kann ich mir jetzt auch gut vorstellen, dass die sagen, ja, geh mal raus aus der UNO und aus der NATO und aus der Welthandelsorganisation und aus überhaupt jeder internationalen Organisation. Also die sind so brav in ihrer Gefolgschaft, dass ich mir auch denke, okay, wenn der da wirklich raus will, ich wüsste jetzt nicht, ob es genug Abgeordnete gibt, die sagen, sie stellen sich da quer oder die sich das überhaupt trauen.
Es ist ein bisschen so, als hätte der Senat Catilina zum Konsul gewählt.
Ein reines Abnickparlament. Ein paar Sachen möchte ich schon noch zumindest ganz kurz erwähnt haben. Ja, natürlich können wir nicht diese über 200 Seiten komplett durchackern, aber was ich interessant finde, trotz allem und erwähnenswert finde, ist, dass das Thema Pensionen vorkommt, aber auch wieder nicht ganz so die großen Würfe in Sachen Pensionsreform drinnen sind, weil da ist ein Konsens zwischen SPÖ und NEOS unmöglich, kann es nicht geben. Die SPÖ stellt sich ja in ihrem Selbstbild da als die Schützer der älteren Leute, die eben schon in Pension sind, während die NEOS in ihrem Selbstbild betonen, dass sie diejenigen sind, die unangenehme Themen aufgreifen, und dazu gehört vor allem in Österreich das Pensionssystem.
Aber das ist auch ganz logisch, wenn die NEOS sich ihre Wählerschaft in 60 plus anschauen, werden sie, glaube ich, nicht einmal im Nationalrat vertreten. Also, und bei der SPÖ umgekehrt ist es halt so, dass ihre Wählerschaft deutlich älter ist, und da muss man auch einmal sagen, es ist in Ordnung. Das ist die Grundlage für eine Parteiendemokratie, dass sie die Interessen verschiedener Gruppierungen vertreten. Und dass die NEOS sagen, wir haben vielleicht ein bisschen eine jüngere Wählerschaft und die SPÖ hat ein bisschen ältere und die ÖVP im Übrigen auch. muss man sich halt auf irgendwas verständigen können. Und nachdem es mehr ältere als junge Menschen in Österreich gibt, ist halt das rausgekommen. Sehr viel davon wird sich dann auch wieder in der Praxis abspielen. Oder bleibt es bei diesen Worten so, wir wollen mobilisieren und bla 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 bla. Oder macht man halt wirklich was, dass die Menschen irgendwie früher in Pension gehen. Oder dass es halt eine Einschleifregelung gibt, weil ganz viele Leute sind halt von jetzt auf nichts in Pension, wissen nichts mehr mit sich anzufangen, könnten eh. Ich glaube halt einfach, dass Altersteilzeit etwas ist, was man noch viel stärker ausbauen sollte. Und der Übergang zwischen Arbeitsleben und Pensionsleben sollte halt generell viel fließender werden. Und ich weiß das von vielen Kollegen, die irgendwo in der Privatwirtschaft arbeiten und sagen, wir haben dann noch Pensionisten, die würden gerne und die können aber nur bis zur Geringfügigkeit, weil sonst zahlt sich das für sie überhaupt nicht aus und das ist extrem kompliziert und bla bla bla. Da muss es doch irgendeinen Weg geben, diese Leute noch im System zu halten, vor allem wenn sie wollen. Und die haben ja auch wichtiges Know-how und wichtige Erfahrung, die sie vielleicht noch länger weitergeben können in einem Zusammenhang, in dem sie nimmer 40 Stunden in der Woche arbeiten, was sie vielleicht auch gar nicht mehr leisten können. Aber vielleicht können sie doch 20 Wochen leisten und vielleicht wollen sie das auch, 20 Wochenstunden.
Ich habe von Foresight mir jetzt angesehen, Wahlverhalten nach Alter, werde ich auch in die Shownotes packen. Bei den unter 35-Jährigen steht die ÖVP bei 20%, die SPÖ bei 18%, die FPÖ bei 27%, die Grünen bei 9%. Neos bei 14%, die Bierpartei bei 5% und die KPÖ auch bei 5%. Und bei den Menschen ab 60 steht die ÖVP bei 38%, die SPÖ bei 24%. Also auch nicht so viel. Also es ist ihre stärkste Wählergruppe, aber jetzt auch nicht so, dass man sagt, okay, da gibt's noch die große Koalition mit zwei ungefähr gleich starken Parteien. Die FPÖ steht bei den über 60-Jährigen bei 22%, die Grünen bei 8% und die Neos bei lediglich 4%. Und bei der Bierpartei ist es so klein, dass ich die Zahl nur sehe, wenn ich da extra reinzoome. Es ist nämlich 1% und bei der KPÖ es gibt also 2% von über 60-jährigen kommunistischen Wählern. Also ja, das ist nicht nur ein Bauchgefühl, dass die Neos jetzt bei den älteren Herrschaften nicht so beliebt sind. Das zeigt sich auch in den Wahlbefragungen von Foresight. Ich werde das, es ist auf Seite 15, also die Slide auf Seite 15. Ich werde da auch einen Link entsprechend in die Shownotes stellen. Ja, noch ein weiterer Punkt, den ich ganz kurz zumindest erwähnt haben möchte, ist dieser Passus zu Familiennachzug beschränken. Also, dass Sie sagen, Sie werden das jetzt gleich beschränken, aber dann wiederum der zweite Nachsatz oder der erste Nachsatz, der noch dazu kommt, ja, aber in Einklang mit dem Recht auf Privat- und Familienleben. Und was Sie auch nicht hineingeschrieben haben, ist, dass Sie sagen, Sie werden einfach nur die Notstandsklausel aktivieren, aber Sie bringen es zumindest ins Spiel. Was heißt das? Es gibt im Europarecht die Möglichkeit, bei Bedrohungen für die nationale Sicherheit sich darauf zu berufen, dass man das Europarecht verletzen muss. Das wird zumindest da als Option ins Spiel gebracht. Europarechtlich würde das natürlich nicht halten, weil da muss wirklich der Hut brennen. Also da braucht man fast schon bürgerkriegsartige Österreich. Und auch wenn man manchmal den Eindruck genießt bei der Konsumation gewisser Medien, dass wir in Österreich knapp vor einem Bürgerkrieg stehen oder vielleicht einen solchen schon haben, rein faktisch ist das nicht der Fall. Und diese Ausnahmeklausel ist wirklich bezogen auf ganz, ganz schlimme Umstände oder Situationen. Die ist halt insofern deswegen restriktiv auszulegen, weil natürlich das dann dazu führen könnte, dass jeder Staat in der EU einfach sagt, na ja, Ausnahme so und so und wir hatten gerade einen größeren Zwischenfall mit, was weiß ich, einer Massenschlägerei oder was auch immer und jetzt verletzen wir das EU-Recht, weil wir müssen die Lage wieder unter Kontrolle bringen. Also das hat ja einen Grund, warum man das restriktiv auslegt, um eben nicht die Ausnahme zur Regel zu machen.
Der Preußenschlag.
Jetzt musst du kurz erläutern, was das ist.
Entschuldigung, ich bin immer so kursorisch. Der Preußenschlag war die Reichsexekution gegen Preußen, mit der man die damals noch sozialdemokratisch geführte, aber nicht mehr über eine im preußischen Abgeordnetenhaus verfügende Mehrheit bestehende Regierung in Preußen beseitigt hat, um das NS-Regime im gesamten Reich zu verfestigen. Und es ist auch immer so ein Beispiel, das ich gerne bringe, weil eines der ersten Verfassungsprinzipien ist immer ein schwieriges Wort, aber sagen wir mal, eine der ersten Verfassungsgrundsätze der deutschen Reichsverfassung, die NSDAP beseitigt hat, war neben dem Reichspräsidenten der Föderalismus. Weil der Föderalismus ist natürlich ein Brechen der Macht auf untere Ebenen und den Föderalismus hat man begonnen zu beseitigen, indem man Preußen beseitigt hat und dort einen kommissarischen Vertreter des Reiches eingesetzt hat, der dann anstelle des preußischen Ministerpräsidenten die Regierungsgeschäfte geführt hat und damit, ich glaube, das war sogar Göring und damit ein paar Preußen halt von der Landkarte gefegt politisch. Und das ist immer so ein bisschen ein Problem, wenn die übergeordnete Einheit in der untergeordneten Einheit mit Gewalt eingreift. Man nennt das die Bundesexekution, in dem Fall war es eben eine Reichsexekution. Und vor dem fürchtet man sich, meiner Meinung nach auch zu Recht, aber ich würde das jetzt in dieser Problematik im Unionsrecht auch nicht sehen.
Das finde ich insofern spannend, weil ich mich vor ein paar Jahren mal gefragt habe, was war das eigentlich für eine Verfassung im Nationalsozialismus, als ich mich noch nicht so tief damit befasst habe und da in meiner Recherche gesehen habe, Moment einmal, die hatten ja gar keine richtige Verfassung, es gab keine Nazi-Verfassung mit einer Nazi-Präambel und wo explizit drin steht, wie der Staat aufgebaut ist und das Führerprinzip und dergleichen. Also man hat da ja eben mit so lauter einzelnen Gesetzen gearbeitet.
Formal hat die Reichsverfassung weiter gegolten, aber man hat sie natürlich völlig ausgehebelt und hat so Institutionen wie den Reichstag verwendet, um ihn halt propagandistisch auszuschlachten, hat einfach alle Parteien verboten, hat dann ja auch mit dem Anschluss Österreichs eine Wahl zum Großdeutschen Reichstag noch durchgeführt, wo dann auch österreichische Abgeordnete in diesen Reichstag gekommen sind und diese Nazis haben dann auch immer unterschrieben mit MDR, oder in Deutschland heißt es jetzt MDB, Mitglied des Bundestages und damals Mitglied des Reichstages, das war, die haben sich auch so gesehen als Reichstagsmitglieder, aber dieser Reichstag ist natürlich dann, glaube ich, 42 oder was, noch einmal zusammengekommen, um diesen Beschluss da abzusegnen, um dieses Führerprinzip endgültig einzuzementieren, wo dann Hitler als oberster Befehlshaber, als oberster Gerichtsherr und Inhaber der Vollzugsgewalt, bla bla bla, halt quasi jede Macht in die Hand gegeben wurde, jeden Deutschen, wenn nötig, mit jeder möglichen Sühne zu belegen in Zeiten des Krieges, bla bla, also wirklich die absolute Macht in die Hand eines Menschen gegeben und damit hat sich dieser Pseudo-Reichstag selber mehr oder weniger abgeschafft. Also es war das, was man als Aushöhlung einer Verfassung bezeichnen kann, sieht man an der Weimarer Verfassung bilderbuchartig. Denn sie ist nie aufgehoben worden, aber sie ist so ausgehöhlt worden, dass sie eigentlich zu einer Fratze verkommen ist, wo man sich am Ende eben als jemand, der sich nicht wahnsinnig damit befasst, fragt, ja, hat die überhaupt noch gegolten? Was war das für eine Verfassung? Weil das kann ja nicht die Weimarer Verfassung gewesen sein. Es war die Weimarer Verfassung, aber es hat sich halt niemand mehr dran gehalten.
Und damit wir nicht mit was Negativem über Deutschland enden, möchte ich noch ein kurzes Randdetail von der Bundestagswahl. Keine Sorge, ich mache jetzt nicht das Fass auf, dass wir die Bundestagswahl auch noch analysieren. Aber eins möchte ich schon noch kurz thematisieren. Ich finde wunderschön diese Sache mit der Minderheiten, also mit dem Minderheitenprivileg.
Also ich habe schon gedacht, da kommst du jetzt mit Rambo, Zambo, aber Minderheitenprivileg gern, ja.
Dass der
Südschleswigsche Wählerverband,
SSW, genau.
Dänen.
Ja, die 1948 gegründete Partei von der dänischen und auch der friesischen Minderheit und die jetzt seit 2021 auch einen Abgeordneten im Bundestag haben und der auch weiterhin dort ist, weil da braucht man eben nicht so viele Stimmen, es reichen da diese, weiß nicht, ich glaube, wie viel, 0,1% oder so, also ich glaube um die 55.000 oder irgendwie sowas, also er muss jedenfalls nicht alle, er muss nicht diese 5%-Hürde schaffen, sondern er wird eben privilegiert, damit man eben fördert, dass auch einzelne in Deutschland anerkannte Minderheiten auch im Bundestag zumindest eine oder eben einige wenige Personen haben. Und der hat sogar 76.126 Zweitstimmen in Schleswig-Holstein geholt und damit das Ergebnis von 55.578 Stimmen aus dem Jahr 2021 verbessert. Und damit sind die bundesweit bei 0,2% der Stimmen nach 0,1% bei der Wahl vor 4 Jahren. Ich finde sowas wunderschön. Und die in Deutschland anerkannten Minderheiten, damit wir sie nur ganz kurz auch erwähnen, also es gibt eben so Parteien nationaler Minderheiten, bei denen die 5%-Hürde entfällt. Und wer da auch noch dazu gehört, sind die Sorben, ja, nicht Serben, sondern wirklich eben die Sorben sind auch.
Das ist eine slawische Minderheit in Sachsen, die an der Grenze zu Polen lebt.
Genau, und es gibt auch das Sorbische, das sich wiederum unterteilt in Obersorbisch und Niedersorbisch. Beide sind aber vom Aussterben bedroht. Es gibt so 20.000 bis 30.000 Leute, die das noch sprechen und eine westslawische Sprache Dann Dänen, Friesen haben wir gerade genannt und eben die Deutschen, Sinti und Roma. Und alle zeichnen sich dadurch aus, dass sie die deutsche Staatsbürgerschaft haben, sich aber durch Sprache, Kultur und Geschichte, also durch eine eigene nationale Identität vom ethnisch verstandenen deutschen Volk unterscheiden.
Ja. Ist es aber nicht so, dass man in Deutschland Roma und Sinti sagt? Ich glaube, nur in Österreich sagt man Sinti und Roma.
Ich habe auf bundestag.de den Eintrag gelesen zu den Parteien nationaler Minderheiten und da steht eben explizit drin, sowie die Deutschen, Sinti und Roma.
Okay, na gut, dann ziehe ich meinen Einwand zurück. Ich habe überglaubt, das ist bei uns vertauscht, aber es mag auch sein, dass... Sagen wir Roma und Sinti? Wir sagen Roma und Sinti, oder?
Ich glaube, wir machen es einfach nach dem Alphabet.
Ja, okay, dann ist es bei uns so. Naja, das ist immer, weil die eine Gruppe größer ist als die andere bei uns und bei Ihnen, so ungefähr. Aber
du weißt, Karl Kraus soll gesagt haben, was die Österreicher von den Deutschen unterscheidet, ist die gemeinsame Sprache.
Das ist auch so eines dieser Zitate, wo man, glaube ich, auf diversen Plattformen sieht, dass sie nicht standhalten. Vor allem, sie wird, glaube ich, jedem irgendwie relevanten Menschen des 20. Jahrhunderts zugeschrieben.
Ja, Zitateforschung betreiben wir jetzt keine, aber es stimmt schon, ich kenne das, da gibt es immer diese wunderschönen Zitate und wer die nicht alle gesagt haben soll.
Ja, ich habe nämlich letztes Mal nachgeschaut, weil ich dieses Goebbels-Zitat bringen wollte mit, oder man muss eine Lüge nur oft genug erzählen, bis sie zur Wahrheit wird, und das ist auch so ein erfundenes Zitat, das es in dieser Form nie gegeben hat. Ich meine, Goebbels hat in seinem Tagebuch ähnliche Einträge gehabt, aber hat halt nie das genau so gesagt. Also ist der Klassiker.
Ich habe jetzt auch nachgeschaut. Man hat gesagt, dass Khrushchev irgendwann einmal gesagt haben soll, dass die Sowjetunion die USA übernehmen würde und irgendwie ihren eigenen Mann installieren werden in den USA.
Von innen zerstören, ja, das sieht man jetzt ganz oft.
Genau, und da gibt es auch eine alte Rede, die schon in die Richtung geht, aber dieses Zitat, das man ihm dazu schreibt, eben dieses mit von innen zerstören und in ein paar Jahrzehnten ganz prophetisch, gibt es auch keinen Beleg dafür. Also wenn du mal in einem Reddit-Forum landest und irgendjemand sagt, ja, der hat das gesagt und es kommt da niemand, der genau die Quelle anführt, weiß man auch, man ist da jetzt in dem Bereich, wo man sagt, kann schon sein, dass der das gedacht hat, in dieser knackigen Formulierung vielleicht sogar gedacht hat, aber er hat es nie offen, öffentlich ausgesprochen in dieser knackigen Form, weil das ist ja das, was wir gerade immer so wollen. Wir wollen diese knackigen Zitate, die man auf so ein kleines Bild draufhauen kann und sagen kann, ah, schaut her, da und da haben sie das und das schon gesagt und jetzt hat zwar vielleicht die Sowjetunion den Kalten Krieg verloren, aber Russland, oder vielleicht die Kalte Schlacht verloren, aber Russland gewinnt gerade langfristig den Kalten Krieg, weil sie haben 1987 schon den Donald Trump für sich akquiriert und jetzt haben sie ihn ins Weiße Haus gebracht und jetzt haben sie einen Staatschef, der in ihrem Sinne handelt. Aber da sind wir jetzt schon im Reich der Verschwörungstheorien und das ist dann ein guter Punkt aufzuhören. Außer du willst noch deine ganz persönliche Verschwörungstheorie anfügen.
Nein, ich fürchte, ich habe keine. Also ich meine, ich könnte ja eine erfinden, das wäre schon mal was, aber es ist meistens ist die Realität so banal, dass es einen schon fast ermüdet.
Obwohl, das muss ich dazu sagen, ob das jetzt, dass Trump irgendwie Kontakte mit den Russen hatte und das bis heute nachwirkt, ist jetzt für sich genommen keine Verschwörungstheorie. Aber natürlich, es fängt dann an, verschwörerisch zu werden, wenn man sich fragt, wie weit wird er von Russland kontrolliert? Aber die Frage stellen sollte man sich trotzdem auf jeden Fall. Das möchte ich nur kurz auch noch in dem Zusammenhang betonen, weil diese Kehrtwende, die die USA da gerade machen, na servus. Aber das wäre...
Ja, aber wer kontrolliert Trump? Also wenn man Trump ein bisschen beobachtet selbst hat in den letzten Jahren, ja genau, möchte die Frage der Kontrolle als eher untergeordnetes Thema sehen. Ich glaube nicht, dass es irgendeine externe oder interne Macht gibt, die Donald Trump kontrolliert.
Ja, es gibt wahrscheinlich nicht mal eine interne in seinem eigenen Kopf. Ja, aber das wäre jetzt schon wieder Außenpolitik und wir haben ja beim letzten Mal auch darüber gesprochen, dass österreichische Innenpolitik sich im Moment sehr gut eignet für Eskapismus, weil so anstrengend es manchmal ist, gleichzeitig ist es glücklicherweise oft auch nicht allzu ernst. Zumindest wenn man über den Tellerrand unserer Alpen hinausschaut, da ist es vergleichsweise unernst und ich hoffe, dass das auch bis auf Weiteres so bleibt. Ja,
ja, jetzt kommt vielleicht diese Ruhe, die du dir so sehr wünschst und ich glaube, du bist nicht der Einzige.
Ja. Ich bitte darum, obwohl, ja, der Boulevard wird schon genug schießen auf diese Regierung und es werden sehr viele dumme Takes zirkulieren und es werden alle unzufrieden sein und es werden genug auch innerhalb der Neos massiv mobilisieren, dass man Teil einer Regierung ist, die einen Mietpreisdeckel hat. Also es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend, aber...
Das wäre bei jeder Regierung der Fall gewesen und man darf auch nicht vergessen, dass der Herr Fellner plötzlich sehr stark gegen die FPÖ geschossen hat, als die noch mit der ÖVP verhandelt hat und ruchbar wurde, dass sie die Inserate reduzieren möchte.
Oh mein Gott, ja. Das muss ich schon sagen. Aus all den Gründen, die es gegeben hat für das Scheitern der FPÖ-ÖVP-Regierung, ich weiß, ich habe es beim letzten Mal gesagt, aber ich möchte es nochmal sagen, sind es dann Gründe, oder zumindest die, die diskutiert wurden, geworden, an denen es gescheitert ist. Ich dachte, also aus denen hätte es nicht scheitern müssen. Oder auch sowas wie Inserate kürzen. Das
ob sie dann wirklich waren, ist wieder die andere Frage. Da wollen wir uns auch nicht verschwörungstheoretisch beteiligen, aber ja, es ist nichts geworden. Ja. Ich tue mir schwer, jetzt da noch aus dem Fenster zu lehnen, was diese Thematik betrifft. Aber ich würde es jetzt nicht auf den Sankt-Nimmerleins-Tag abschreiben, dass der Herr Kickl niemals Kanzler werden würde, würde ich jetzt nicht unterschreiben und belassen wir es dabei.
Gut, das Schlusswort hat also nicht Herbert Kickl selbst gehabt, aber er ist zumindest im Schlusswort vorgekommen. Naja. Aber ich bin da ganz deiner Meinung. Dieses vorzeitige...
Du kannst gerne dieses Ich komme wieder, keine Frage einspielen.
Genau, noch ist nicht aller Tage, ich komme wieder, keine Frage. Moritz, schön, dass du an diesem Sonntagabend Zeit gefunden hast für mich, für die Hörer und Hörerinnen da draußen. Wir haben viele Rückmeldungen bekommen, dass sie auch 2 und mehr Stunden uns zuhören würden übrigens. Und jemand hat auch geschrieben, also er hat sich selbst auch als Perversen bezeichnet, also auch das hatte Nachhall. Na, ich glaube...
Sorry for that.
Ich glaube, das ist auch okay, man darf... Jeder hat seine Perversion und unsere Perversion ist eben, dass wir darüber sprechen, was es bedeutet, wenn ein Bundesstaatsanwaltschaft Kollegialorgan auf 6 Jahre bestellt wird und man besser ein Rotationsprinzip hat oder alle gleichzeitig bestellt. Ja, ich finde das schön.
Bundesstaatsanwaltschaftskollegialorgan ist auch wirklich ein toller Begriff. Ich hoffe, der findet Eingang ins BVG, weil ich finde einfach, alles andere ist viel zu einfach.
Sonst könnte ja jeder kommen und mitreden. Gut, dann bin ich bei meinem Schlusssatz, Schlusswort, ein Ciao aus Wien.
Und Bus über Bau aus Feldkirch.
Riesenjubel auch für diese Choreografie von Martin. Bereit fürs Foto. Mir gefallen auch diese Kostüme, die so einen Kontrast darstellen.
Ja, den Blick, die Elli Köstinger auf der rechten Seite, unsere ehemalige Nationalratspräsidentin und Ministerin.
Das war die Loge von Sebastian Kurz.
Ich habe ihn nicht gesehen. Sehr oft sind die Gastgeber hinten und lassen den
Gästen. Ja, es ist ein bescheidener Mensch da.
Vorne Platz.